David.
Robert.
Na? Bist du mehr so der Typ, ernst gemeinte Fürsorge, die ich natürlich für dich habe, oder bist du eher der Typ, wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen?
Beides. Du darfst dich gerne auslassen in jeglicher Hinsicht.
Also, liebe Leute, ich muss euch leider mitteilen, David ist jetzt in dem Alter, wo eine ruckartige Richtungsänderung auf einem Freizeitausflug dazu führen kann, dass man schmerzvoll stürzt, ohne sich rechtzeitig abzufangen und dabei schwerste Blessuren im Gesicht von sich trägt, als auch sich die Elle bricht, was einen eingegipsten Arm bis zur Schulter nach sich zieht, bei 28 Grad im Schatten, mit allen Unannehmlichkeiten, die man sich vorstellen kann.
Ja, ich hätte gerne erzählt, dass ich von einem Laster angefahren worden bin, weil ich The Fall Guy nachspielen wollte oder weil ich in einen brennenden Kindergarten reingerannt bin und dort mit einem Braunbären wresteln musste, der Brandstifter ist.
Nein, bei Braunbären soll man sich auf den Boden legen. Das darf man nicht vergessen.
Ja, aber der hat ja alles abgefackelt. Einer muss sich ja drum kümmern. Und wer, wenn nicht ich? Ja, alle anderen standen nur drumherum und haben zugeguckt. So, und ich bin...
Aber stattdessen?
Stattdessen bin ich wirklich einfach nur über meine eigenen Füße gefallen, frontal aufgekommen auf meinem Arm und dem Gesicht. Und ich habe mir die Speiche gebrochen, Unterarm. Ich habe, seit ich ein Kind bin, keinen Gips mehr getragen. Ich bin jetzt aber auch bei mehreren Ärzten gewesen, die meinten, das macht man eigentlich gar nicht mehr, dass man so voll eingipst. Die haben mich heute alle ganz groß angeguckt. Ja, das ist der Grund, warum ich nicht im Studio neben Robert sitze und mir übelst, also weißt du, wie das juckt unter dem Ding bei der Hitze, weil du natürlich auch ordentlich schwitzt. Also heute Nacht habe ich 2 Stunden geschlafen. Es ist eine absolute Qual.
Ich habe nur einmal zu Fußballzeiten, ich habe so 8 Jahre im Verein gespielt, mit dem Mittelfußknochen dreifach gebrochen. Und da hatte ich auch noch ganz klassisch 6 Wochen Gips oder sowas. Ja. Und da war das ja schon eine Hölle mit dem Duschen und so Tüte drüber ziehen. Aber wenn du eine Hand nicht richtig benutzen kannst oder Arm, ey, das ist äußerst unangenehm. Also, es tut mir wirklich, wirklich leid.
Was richtig kacke ist, so, wir sind ja mitten in den Hochzeitsvorbereitungen und unter anderem, ich stehe ja gar nicht auf sowas wie Junggesellenabschied und hatte aber gesagt, ich würde gerne mit all meinen Freunden zum Beachvolleyball spielen, weil das liebe ich. So, das hat sich hiermit erledigt.
Und wieso, du kannst auch der auf dem Hochsitz sein, der die Punkte ansagt.
Ja, toll, richtig gut. Das macht ja Spaß. Ach ja, also nervt total.
Wir könnten doch dann alle auf dem Junggesellenabschied uns auch den Arm eingipsen lassen und dann gehen wir so als eingegipste Crew durch die Stadt.
Nee, auf keinen Fall durch die Stadt. Sowas, also diese Leute, die mit diesem Bauchladen durch die Stadt laufen.
Dann gehen wir durch den Wald. Ich sag ja nur, wir könnten alle mit eingegipsten Armen was machen. Wir gehen in die Pinballhalle.
Oh ja.
Und dann müssen wir mal 2 in einer Maschine spielen.
Oder wir gehen golfen mit dem Arm. Ja, also deswegen kommt diese Woche bei mir auch kein Video, weil ich kann nicht schneiden, ich kann nicht schreiben und ich will ehrlich gesagt, so wie ich aussehe, auch nicht vor die Kamera treten. Für einen Podcast reicht's aber. Ja, das ist meine Krux gerade. Danke für all die Nachrichten, die mich jetzt wahrscheinlich erreichen werden. Ich werde eure Energie dazu nutzen, schneller zu heilen.
Ihr habt doch gehört, David ist auch ein Fan von ein bisschen Humor. Also wenn ihr auch lustige Genesungswünsche habt, dann freut er sich bestimmt, weil wir wissen, ein gutes Lachen beschleunigt die Heilung und die kann er dann screenshotten und mir schicken.
Ja, unser Produzent Martin, ich hatte in die Gruppe ein Bild von meinem Gesicht gepostet und Martin meinte direkt, ja, auch nicht schlimmer als vorher. Und sowas kann ich jetzt gebrauchen. Ich habe aber passend dazu, weil ich ja auch so ein Daredevil bin, der sich in Gefahr gebracht hat, als er durch den Berliner Tierpark gelaufen ist und nicht auf seine Füße geachtet hat. Und wir heute ja auch das Thema Stuntman in The Fall Guy besprechen werden, habe ich ein kleines Ratespiel mitgebracht, Robert.
Okay.
Ich nenne dir jetzt Filme und du sagst mir, kommen da Stuntmen drin vor oder nicht? Also ne, nicht, dass überhaupt Stunts performt werden und dann im Hintergrund Stuntmen gearbeitet haben, sondern Stuntmen oder Stuntfrauen müssen Teil der Handlung sein.
Ah, okay, verstehe.
Ich gebe dir mal ein Beispiel. Der erste Film, Death Proof von Quentin Tarantino.
Ja, das ist ja das ganze Auto, um das es da geht. Und sie ist ja Stuntfrau.
Genau, Kurt Russell.
Oder war Stuntfrau. Aber sie ist sogar Stuntfrau, sie.
Ich glaube auch Kurt Russell, ist der nicht irgendwie ein Stuntfahrer?
Der hat einen Muscle Car. Ich glaube, ich weiß nicht, ob der ehemaliger Stuntfahrer ist. Ich glaube, der ist es nicht mehr im Film. Ja. Aber sie ist auf jeden Fall Stuntfrau.
Wir fangen mal einfach an. Death Proof hatten wir jetzt schon, hast du richtig. The Fall Guy.
Ja, da geht es ja ausschließlich um einen Mann, der Stuntman ist.
Der nächste Film heißt Fall Guy.
Was ist denn das jetzt für ein Scheiß schon wieder? Achso, warte mal. Achso, kann es ja wieder sein, dass du dir Filme ausgedacht hast, die gar nicht existieren? Oder existieren diesmal alle Filme? Achso. Hast du dir auch, nee, wird's geben. Es wird Fallguy geben. Aber das wird eher ein Drama sein über so Drogenmissbrauch und so. Ich sag nein.
Fallguy heißt im Deutschen die Todestreppe. Und es gibt vielleicht einen Hinweis. Der Film kommt aus Japan, aus dem Jahr 1982. Und es geht um einen Stuntman, der für so einen alternden Star ständig irgendeinen Scheiß machen muss. Und der Star hat bei einem Film zugesagt, wo der Hauptstunt ist, dass man eine 9-Meter-Treppe, die sogenannte Todestreppe, hinunterstürzen muss. Und dafür lässt sich der Stuntman das für 1 Million Yen versichern und ist danach reich und kann endlich diesen Typen hinter sich lassen. Ist nämlich auch gleichzeitig noch eine Liebesgeschichte. Habe ich mir zusammengegoogelt, habe ich nie gesehen, nie gehört. Die Todestreppe, aka Fallguy. Nächster Film, The Fall.
Waren das wirklich 1 Million Yen?
Ich weiß, oder Dollar, ich weiß nicht. 1 Million Yen ist ja wahrscheinlich gar nicht so viel.
Das sind nur 6.000 Euro.
Also, aber immerhin, hallo. Der nächste Film, The Fall.
The Fall. Ist da nicht eine Serie gelaufen? Ich glaube schon.
Das ist keine Serie, ich meine einen Film, wenn es ihn gibt.
Weiß ich nicht, David. Warte mal, The Fall. Also The Fall, das ist so ein Begriff, den es gibt mindestens einen Film, der The Fall heißt. Das hast du dir nicht ausgedacht, weil wird es auf jeden Fall geben. Und aber habe ich nicht gesehen. Deswegen weiß ich es nicht. Ich habe jetzt aber, also ich weiß es nicht, ich hätte gesagt nein und jetzt habe ich es mir parallel aber mal gegoogelt und gesehen, es geht um ein Krankenhaus in Los Angeles und ein verletzter Stuntman liegt da drin.
Ja, schön, dass du gegoogelt hast nebenbei. Das sollst du natürlich nicht machen. Also das,
Ich habe doch jetzt ganz fair gesagt, ich weiß es nicht, dass an der Stelle hast du meine Antwort gekriegt, aber ich habe trotzdem mal die Antwort versucht zu liefern.
Der wird immer wieder genannt von Leuten so als Geheimtipp. Der ist nämlich von Tarsem Singh, der unter anderem auch The Cell gemacht hat. Der hat so einen ganz tollen optischen Stil. Der war nämlich früher mal so Mode- und Werbefilmer und deswegen sieht The Fall auch unglaublich aus. Der Stuntman erzählt so einem kleinen Mädchen im Krankenhaus auf seinem Krankenbett so eine fantasievolle Geschichte, die er immer weiter ausschmückt. Schöne Geschichte. Der nächste Film, Fallen.
Mann, das ist ja alles mit Fallen. Nee, jetzt also gibt es bestimmt auch Fallen. Jetzt muss mal ein Film kommen, wo es nicht um Stuntman geht.
Ja, Fallen ist, da war ich ein bisschen fies, der heißt nur im Englischen Fallen, ist nämlich mit Denzel Washington, der heißt im Deutschen Dämon oder irgendwie sowas, ganz, ganz seltsam und er hat natürlich nichts mit Stuntman zu tun. Ghost Rider.
Meinst du Nick Cage oder was? Oh, was ist denn Nick Cage eigentlich? Ist die Figur, war die mal Stuntman, bevor die dann so ein brennender Motorradfahrer wurde? Also ich sag nein, das kennt der Wackel, der war nicht Stuntman, der war irgendwas und hat dann, nee. Sag nein.
Doch, das ist ein großer Teil der Geschichte, dass ich glaube, der Vater war schon Stuntman und war so, ich glaube, die heißen ja dann sogar so Daredevil Bike Rider oder so. Und er war das dann, glaube ich, auch und ist dann zum Ghost Rider geworden. Crank.
Jason Statham. Was, Crank ist die Sache, wo er sich die ganze Zeit mit Epinephrin oben halten muss, bevor sein Herz stoppt. Nee, das ist irgendein Auftragsschläger, aber der ist doch nicht Stuntman.
Ist er nicht, nee. Wir kommen mal zu ein bisschen anderen Titeln. Flotte Kerle in heißen Schlitten.
Das hast du dir ausgedacht.
Das stimmt. Jung, brutal, gut aussehend.
Ich glaube, das gibt's. Und
gibt's auf jeden Fall.
Jung, das ist doch schon wieder irgendein Ding aus den 70ern oder so, was scheiße übersetzt war. Hat ein Stuntman, ja.
Ist ein Album von Kollega und Farid Bang. So hieß deren Kollabo-Album.
So heißt es, wie ist das denn das für ein scheiß Name? Wie heißt das Ding?
Jung, brutal, gut aussehen. Gibt es sogar, glaube ich, 3 Alben von. Da gibt es ja noch JBG 1, 2 und 3.
Ja,
und hast du nicht gesehen.
Klingt schon ein bisschen nach Narzissmus, aber okay.
Um Kopf und Kragen.
Um Kopf und Kragen. Gibt es?
Ja.
Und das ist ohne Stuntman.
Nein. 1978, Burt Reynolds spielt einen Stuntman, der schon so viel hinter sich hat, dass er eines Tages nach einem Stunt zum Arzt geht und der sagt, wenn Sie noch einen Schlag auf den Kopf bekommen oder irgendeine Verletzung, dann kann das Ihr Tod bedeuten. Aber dann kommt eines Tages ein Auftrag rein für einen mega krassen Autostunt, den kann er nicht ablehnen. Und dann macht er den. Und am Ende ist die Frage, wird er das überleben oder vielleicht nicht? Burt Reynolds in Um Kopf und Kragen.
David bringt mich in dieses Gefühl, nochmal in der Schule zu sitzen. Ich war so froh, als die Schule vorbei war.
Ja.
Alle haben mal gesagt, so, du wirst die Zeit vermissen. Ich habe die nie vermisst, die Schulzeit. Und dieses hier, ich versuche gerade so 50% und eine 4 hinzukriegen, aber ich scheitere schon dran.
Letzter Film.
Ja.
Ein irrer Typ.
Das ist wieder ein Album von Kollega oder was?
Ja.
ein irrer Typ, den hast du dir ausgedacht.
Nee, Jean-Paul Belmondo, 1977, spielt einen Stuntman, der heiraten will, aber ein letzter Auftrag kommt nochmal am Tag seiner Hochzeit und er hat dann die Möglichkeit, diesen letzten Stunt mit seiner Hochzeit zu verbinden. Wie, weiß ich nicht, habe ich nie gesehen.
Willst du das auch machen?
Jetzt mit meinem Gips, den ich ja wahrscheinlich dann sogar noch an der Hochzeit haben werde, beziehungsweise eine Schiene.
Aber vielleicht bist du so jemand, weißt du, du kennst doch diese Vorgeschichten, du hast jetzt diese gebrochene Schulter und auf einmal wächst aber alles so super mutantenmäßig zusammen, dass du ab sofort einen super Arm hast.
Ja, so wie der 6-Millionen-Dollar-Mann, wo wir so, bei Lee Majors wären und damit zu einem der Hauptthemen der heutigen Folge. Zuerst würde ich aber sagen, Robert, warte, wenn ich klatschen könnte, warte, aber hörst du das hier?
Ja.
Mit der einen Hand versuche ich gerade zu klatschen, die ich noch habe. Ich sage, das war nichts.
Damit? Was war nichts? Meine Antworten oder was?
Ja, das war gar nichts.
Wie? Das ist jetzt ein
Muss man auch mal
mich?
Sagen, in der Schule hätte man auch gesagt, Herr Hofmann, bitte wieder hinsetzen, nächstes Mal bereiten Sie sich bitte vor.
Ja,
so.
Ja.
Und leid. Damit herzlich willkommen,
willkommen zu zwei. Pech und Schwafel.
Pech und Schwafel.
Und damit schalten wir rein in die Werbung. David, ich sehe ja manchmal, krieg ja mit, du bist ja schon auch manchmal gestresst, ne?
Ja.
Du sagst dann manchmal so, also ich bin müde, ich habe nicht gut geschlafen, muss viel arbeiten, der Hund hat wieder einen Flug geschissen.
Vor allem bei uns im Podcast ist es auch immer so, ich werde müde, aber...
Ja, weißt du, was wirklich sehr entspannt? Ich habe einen Podcast-Tipp für dich. Und zwar hier aus unserer Produktionsbutze, richtig schön aufbereitet, Dungeons and Dreamers. Hast du schon mal gehört?
Habe ich schon mal gehört, weil wir jetzt nämlich darüber reden werden.
Dungeons and Dreamers holt dich quasi immer an einen wunderschönen Ort auf diesem Planeten und beschreibt die so in aller Ruhe mit Geräuschen von Regen oder Wind oder der Natur, wo du gerade bist, wie du alles so wahrnimmst, ist so sehr sinnlich gestaltet und ganz langsam, wie du auch merkst, wie dein eigener Herzschlag sich verlangsamt und du zur Ruhe kommst, aber auch manchmal sowas Mysteriöses passiert. Also während du dann gerade in so einen Einschlaf-Relax-Modus geholt wirst, steht irgendwo auf einmal eine Art Monster, das dich mit roten Augen anguckt.
Also es ist wie so eine Dungeon Quest. Wie
ja,
so ein
das ist so ein bisschen Fantasy meets ich will einschlafen. Dungeons and Dreamers, sehr liebevoll.
Der erste Podcast, bei dem ihr einschlafen wollt.
Nee, das ist wirklich so sehr zum Runterkommen, zum ruhig werden, vielleicht auch müde werden.
Es ist ASMR für Dungeons and Dragons Spieler.
Ja, also es ist schon ein bisschen auch so in dieser Welt. Dungeons and Dreamers. Ich habe zum Beispiel beim Laufen mit Cooper im Wald gehört und merkte so krass, dass ich so ganz einfach dahin schaute und meine Gedanken einfach mal abfallen konnten. Das war super schön zum Abschalten und so zur Ruhe kommen. Also wer genau sagt, da gibt es ja viele Menschen, ey, ein bisschen gestresst und so, und aber ich höre gerne Podcasts. Hört mal in Dungeons and Dreamers rein. Überall, wo es Podcasts gibt, bin ich mir ganz sicher, weil so gut, wie sie die bei uns hier überall hochladen, gibt es die überall. So, Dungeons and Dreamers, David. Nächste Woche hast du gut geschlafen, weil du die ab und zu gehört hast.
Ja, vielleicht bin ich deswegen so erholt.
So, muss man auch mal sagen. Dann damit schalten wir raus aus der Werbung, zurück in den Podcast. Leute, wir nehmen ja hier vor einem Feiertag auf. Ich gehe jetzt also mit dieser Rüge in den Rest der Folge, auf die ich sowieso schon mittelmäßig Bock habe, weil ich sag euch, wie es ist. Ich habe überhaupt keine Lust, mit David über The Fall Guy zu sprechen. Ich sehe ein Desaster auf uns zukommen. Ich weiß schon, dass er den Kacke findet. Ich weiß, dass der Humor von Carly, ihm und mir ungefähr am anderen Ende der Galaxie jeweils zu verorten ist, wie so ein unendliches Dreieck. Es wird spannend. Es wird sehr spannend. Ich fühle das überhaupt nicht, aber wir machen das jetzt.
Ist ja nicht so schlimm. Wir können ja auch noch über die anderen Sachen reden. Ich hätte für dich auch noch Winnie Pooh Blood and Honey 2 mitgebracht. Da wirst du jetzt sagen, wow.
Wo hast du den geguckt? Warst du im Kino? Hast du den geguckt?
Ja.
Heimlich, ohne mir was zu sagen, damit ich mitkommen kann?
Ich war mir jetzt nicht sicher, ob du das willst. Bei mir ist das Kino ja direkt um die Ecke. Da ist es für mich immer nur ein kurzer Gang. Aber ja, ich habe mir den angetan. Und mit angetan meine ich angetan. Der war nämlich krass schlimm.
Aber war der so schlimm wie der erste Teil? Über den haben wir ja kürzlich nochmal gesprochen, also Recap hier.
Ich starte mal gleich rein. Für die Leute, die es nicht mitbekommen haben, Winnie the Pooh, Blood and Honey war letztes Jahr so ein Film, der ist dafür bekannt geworden, weil die Markenrechte für Winnie Pooh sind ausgelaufen. Disney hat die quasi verloren und jetzt kann im Grunde jeder mit der Figur Winnie Pooh in ihrer Ursprungsfassung Filme machen. Das haben die dann auch gemacht, ein Horrorfilm, der wahnsinnig kostengünstig war und wahnsinnig schäbig. Du hast ihn jetzt ja auch mittlerweile gesehen, absolute Katastrophe. Ja. Dann hieß es, sie machen da mehr draus, das sogenannte Poonieverse mit einem zweiten Teil von Blood and Honey auf jeden Fall. Bambi kommt ja noch, was hast du neulich gesagt, Peter Pan noch und
irgendeine andere. Ja, es sind mehrere Sachen auf jeden Fall.
Und man kann sich darauf einstellen, dass das halt wirklich billigst heruntergefilmte Filme sind. Der erste Teil war aber, weil es irgendwie so ein Ding für Leute ist, die dann sagen, hehe, witzig, Blood and Honey, Winnie Pooh, Horrorfilm, lass da mal reingehen, ein Überraschungserfolg. Und zwar nur gemessen an dem sehr niedrigen Budget, weshalb Blood and Honey 2, der jetzt ja ein knappes Jahr später startet und jetzt diese Woche oder letzte Woche auch in den deutschen Kinos angelaufen ist, hat jetzt ein höheres Budget. Und du erinnerst dich vielleicht noch, dass vor ein paar Wochen die Meldung rumging, Blood and Honey 2, Rotten Tomatoes, Score 100%, weil die ersten Kritiken allesamt positiv waren. Dazu muss man bei Rotten Tomatoes ja immer sagen, dass die machen das ja so, wenn eine Kritik keine Wertung hat und positiv ist, dann kriegt die halt eine 100% Wertung. Und deswegen kommen dann diese seltsamen Scores zusammen. Ich kann dir aber sagen, dieses höhere Budget, das sieht man zwar, also ein bisschen bessere Beleuchtung, die Kostüme sind ein bisschen besser, vor allen Dingen auch die Masken von Pooh und Co. Wobei ich jetzt finde, dass man sie noch weniger erkennt. Ich hatte mit Yves die Tage darüber gesprochen und Yves meinte was sehr Richtiges dazu. Wenn du nicht wüsstest, dass das Winnie Pooh und seine Freunde sind, dann würde man das, also wenn das nicht draufstehen würde, würdest du das nicht erkennen. Also weil die einfach kaum zu identifizieren sind und jetzt im zweiten Teil noch mehr. Und die Kills sind ein bisschen blutiger. Du merkst, dass sie in Richtung Terrifier 2 gehen wollen, aber ohne da anzukommen, wo die da mit ihren Effekten sind. Also weder der Gewaltgrad ist genauso hoch, aber auch die Effekte sind nicht so doll gemacht. Aber ansonsten ist es halt genauso scheiße. Also du merkst, der Regisseur hat immer noch so das inszenatorische Verständnis von einer Videoschnitt-KI. Also die Schnitte sind schlecht, die Szenen sind schlecht eingestellt, ne, die Kamera ist mies, die Ausleuchtung ist nicht gut, die Darsteller sind übelst laienhaft, also einige sind richtig dreckig schlecht. Christopher Robin selbst ist noch der Beste und der ist auch schon am untersten Rand der Skala, wo man anfangen kann. Ja, und dann hast du im Grunde eine Story, die wird halt weitergeführt vom ersten Teil. Christopher Robin wird jetzt auch langsam irre und Pooh und Co. killen noch mehr Leute und das jetzt eben ein bisschen blutiger. Kann man gucken, wenn man sagt so, ich gucke alles, in dem Leute die Köpfe aufgeschlitzt werden. Also gleich am Anfang legen sie richtig los mit ein paar Kills, aber das sind dann eigentlich schon noch die krassesten. Ich fand das alles wahnsinnig stümperhaft und schrottig. Und ich finde halt, Müll bleibt Müll, egal wie viel Geld du darauf wirfst. Und man sollte diese Filme auch nicht unterstützen, denn die sind wirklich nur aus einem Grund gemacht. Die sind billig zu produzieren. Sie bedienen sich an einer Marke, das ist ein reiner Gimmick-Effekt und da sehen sie dann halt, das funktioniert irgendwie und deswegen wird das immer mehr gemacht, wie diese Asylum-Filme.
Also kurzum, Pustekuchen mit, die sind angeblich besser, da ist es eher Schwachsinn und ja gut, dann kann ich mir das ja anscheinend klemmen.
Die sollten das umbenennen in Winnie the Pooh und zwar ohne Haar, dann wäre es definitiv besser geeignet, um den ja auch die Stimmung des Films zu beschreiben. Also,
aber das ist dann eben das Pooniverse, insofern akustisch ja. Kommt es durch.
Also da gab es jetzt in letzter Zeit ein paar Horrorfilme, The First Omen meiner Ansicht nach oder unserer Ansicht nach zu Unrecht gefloppt. Abigail läuft jetzt auch nicht so fantastisch. Ey, dann nehmt euer Geld lieber und geht in solche Filme, als bei dem Witz mitzumachen, der irgendwie schon beim ersten Mal nicht lustig gewesen ist.
Dann werde ich den wahrscheinlich, wenn dann, mir VOD anschauen. Aber wo wir gerade bei Horrorfilme sind, ich habe einen Film nachgeholt, von dem du letzte Woche gesagt hast, der würde in der Woche starten. Stimmt aber gar nicht. Der kommt erst diese Woche ins Kino.
Ja,
ein kleiner Nachtrag.
Hab ich mich geirrt.
Knock, Knock, Knock habe ich dann auch gesehen, warum der auch immer Cobweb im Original heißt. Kleiner Nachtrag zu dem, weil David, du hattest ja gesagt, ah, der kann, oder haben wir über den schon ausführlicher geredet oder nur so angedeutet?
Ich glaube, ich hatte den so angeschnitten. Ich muss auch gestehen, weil ich den ja letztes Jahr schon gesehen habe, muss ich jetzt
ach,
mal
ist einfach
kurz,
so lange her.
Es ist lange her.
Ich mach's mal ganz kurz. Es geht um Peter, der ist 8 Jahre alt, der lebt in einem Haus mit seinen Eltern und der hört ein merkwürdiges Klopfen in der Wand oder hinter der Wand in seinem Zimmer. Und der hört irgendwann auch eine Stimme. Und die Frage ist, ist das real? Bildet er sich was ein? Und warum sind seine Eltern so merkwürdig und so streng? Anthony Starr spielt unter anderem seinen Vater, den kennt ihr als Homelander von The Boys. Und während er in der Schule ein Außenseiter ist, der ganze Film so angesiedelt, ab eine Woche vor Halloween bis Halloween in dem Zeitraum über eine Woche spielt er, gibt es da noch eine Lehrerin, die sich über Peter oder um Peter ganz schön sorgt und dann auch vielleicht mal auf die Idee kommt, Grenzen zu überschreiten, was für sie vielleicht auch nicht die cleverste Idee ist. Knock, Knock, Knock hat ein richtig schönes Potenzial am Anfang, weil man nicht so richtig weiß, okay, was ist denn jetzt hier wirklich so und warum sind die Eltern so drauf? Und weil auch dieses Thema Urvertrauen zwischen Kind und Eltern und auch die Abhängigkeit und was passiert, wenn man das eventuell missbraucht, im Raum stehen, das gibt super viel Potenzial. Und ich dachte bei diesem Film, der geht nur 89 Minuten, in den ersten 50 Minuten so, ey, hier gibt es so viele Möglichkeiten, wo der sich hinentwickeln kann. Ich bin richtig gespannt, was für einen Weg der geht. Und dann kommt leider für mich die sehr enttäuschende Auflösung. Da geht ja so einen ganz klassischen Weg, wo ich dachte, hä, du hattest doch so viele Möglichkeiten, auch mit dem Setting, der Stimmung, einem guten Cast, du hattest so vieles richtig gemacht. Und dann ging ich sehr, sehr unbefriedigt raus, weil er sich da dann im Finale und der Idee, was mir dann präsentiert wird, ehrlicherweise nicht so abheben konnte von so merkwürdigen anderen Filmen, die so ein bisschen verzweifelt dann nach irgendeiner Lösung suchen. Und erinnerte mich irgendwie dann so ein bisschen wie so ein Versatz von an Barbarian so ein Stück weit. Ja, also startet richtig gut rein und am Ende reißt er aus meiner Sicht zu viel von dem wieder ein, was er sich aufbaut. Fand ich wirklich schade, weil der eben super viel Potenzial mit sich bringt.
Ja, ich lese mal einfach jetzt ganz knapp meine Letterboxd-Kritik von letzten September vor, weil das deckt sich im Grunde. Schön atmosphärisch, sieht toll aus und ist gut gespielt. In Klammern, Anthony Starr braucht definitiv mehr Horrorrollen. Das hatte ich damals, glaube ich, schon gesagt. Bei dem ist schön irgendwie zu sehen, wenn er auf der Leinwand aufschlägt. Du weißt nicht, ist er jetzt böse oder ist er gut? So, der könnte beides sein und das, finde ich, macht so diese Ambivalenz auch ganz cool.
Ja, weil der so diese liebevolle Strenge mit sich bringt und da weißt du nicht, in welche Richtung das kippt.
Genau. Ja. Die erste Hälfte tritt auf bekanntem Territorium, ist aber stimmungsvoll. Die zweite Hälfte dreht dann auf, verheddert sich dafür leider in Logiklöchern, Plot-Convenience und schwer nachvollziehbaren Charakterentscheidungen. Leider ist das Creature-Design zudem arg uninspiriert, aber für feinen, unkomplizierten Grusel ist Cobweb trotzdem gut genug. Genre-Fans spielen Probe, alle anderen greifen zu.
Okay. Könnt ihr zumindest ab diesem Mittwoch, die nutzen den Feiertag, also seit gestern in den Kinos schauen, Knock, 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 wenn ihr es ein bisschen gruselig wollt in den Mai hinein.
Wir haben noch zwei Serien, ne?
Ich habe zwei Serien und wir haben The Fall Guy.
Komm, wir heben uns das Schlimmste bis zum Schluss auf, Robert.
Aber wenn wir The Fall Guy zum Ende machen, dann muss ich mich zum Anfang und zum Ende der Folge beschimpfen lassen.
Ach so. Ja gut, dann lass es uns jetzt machen. Wir müssen uns gar nicht beschimpfen. Ich glaube, das ist so ein Film, der wird die Meinungen einfach spalten, weil ich jetzt von mehreren Kollegen auch gehört habe, die den ähnlich schrecklich fanden wie ich, aber auch Kollegen, die den gut fanden und Leute, die sich so im Mittelfeld einpendeln. Ich glaube, da kann alles passieren bei dem Film. Ist so einer von denen, muss man einfach sagen. Mich hat er halt einfach nicht erreicht, bei dir hat er mehr gemacht. Aber du kannst uns ja gerne jetzt erzählen, warum, und dann dröseln wir die Nummer mal auf.
Okay, für alle, denen das erstmal wieder gar nichts sagte, Fall Guy ist der neue Film von David Leitch. Ne? Der hat sich ja als Regisseur, also der war früher nur ein bisschen weiter aus, weil deswegen haben wir ja die Stuntman-Thematik aufgemacht. Der ist groß geworden in Hollywood als Stuntman vor der Kamera, dann Stunt-Coordinator hinter der Kamera. Der hat unter anderem Brad Pitt eine lange Zeit gedoubelt, was ganz schön war bei Bullet Train, bei dem Film, den er inszeniert hat, weil er dann quasi Brad Pitt vor der Kamera hatte und die Full Circle gegangen sind in ihrer Entwicklung dadurch. Ist mit John Wick, mit dem ersten Teil, groß geworden. Ist
wie bei Chad Stahelski.
Mit Chad Stahelski zusammen haben sie ja damals John Wick, das Franchise, gestartet. Er hat sich dann abgenabelt, den starken Atomic Blonde gemacht, hat Deadpool 2 gemacht und hier und Hobbs & Shaw als Spin-off aus der Fast and Furious-Reihe. Und wollte jetzt hier dem Stunt-Genre huldigen in einer Neuauflage von Ein Colt für alle Fälle. Also die Geschichte rund um Colt Seavers, gespielt hier von Ryan Gosling. Der ist ein Stuntman auf dem Zenit seiner Karriere in der Filmproduktion, hat ein bisschen was laufen mit der Kamerafrau und es kommt zu einem Zwischenfall, der gleichzeitig auch sein Fall sein wird. Das könnt ihr dann im Kino sehen, was ich damit meine. Und irgendwann findet er sich wieder an einem, ich glaube, war das Südafrika? Ich glaube, südafrikanischem Filmset, an dem besagte Kamerafrau inzwischen die Regisseurin ist. Und dann ist es so eine Art Liebelei, Rückblick, Romanze, Rom-Com, die sich in einem Actionfilm versucht zurückzuziehen, in dem er eigentlich da ist, um den Hauptdarsteller des Films, gespielt von Aaron Taylor-Johnson, ausfindig zu machen. Und warum das so ist, könnt ihr dann im Kino erleben. Den weiblichen Gegenpart spielt dann Emily Blunt. Also schon extrem namhaft besetzt, die Nummer, muss ich sagen, bei The Fall Guy, ich mochte ja schon den Trailer. Ich mag immer so die Suffisanz, ich mag den Humor von einem Ryan Gosling, wenn der einfach nur so daherguckt und mit einem Timing versucht, skurrile Situationen so ein bisschen herauszukitzeln. Das finde ich in La La Land, fand ich das super schön, wie er es in der Romanze gezeigt hat. Aber ich fand ja auch Barbie sehr unterhaltsam mit ihm. Und insofern freue ich mich dann immer, Ryan Gosling zu sehen. Und habe in der ersten Hälfte, in dem es so ein ganz schönes Hin und Her war, auch wenn dieser Film sehr überzogen ist, die ganze Zeit immer wieder schmunzeln oder auch lachen müssen. Ich war aber auch bei der Europapremiere, wo das Publikum auch, glaube ich, sehr gut aufgelegt war. Und man merkte vor allem in der ersten Hälfte, so hat der Film für mich zumindest deutlich besser in seinem Humor funktioniert, eher in der zweiten Hälfte dann die zusammengeklaubte Action den Großteil des Films einnimmt und vor allem auf dem Gegengewicht, denn die Chemie zwischen Emily Blunt und Ryan Gosling funktioniert immer nur bis zu der Mitte. Also wenn die sich angucken, spielt jeder so seinen Part, aber der Funke will nie so überspringen zu dem anderen. Und so wirkt das immer sehr bemüht und manchmal auch ganz nett. Ich fand die erste Hälfte unterhaltsam, aber mit ein bisschen über 2 Stunden Lauflänge geht dem hinten raus dann doch zu sehr die Puste aus. Es ist dann doch nur klassisches Popcorn-Kino, bei dem eine breite Masse, glaube ich, Zugang im Kino findet, aber ich habe ehrlicherweise gehofft, dass das mehr ist und vor allem im Abspann, wenn man sieht, wie sie die ganzen Stunts performen und die das auch zeigen, dachte ich so, darüber hätte ich gerne ehrlicherweise noch mehr gesehen, weil ich finde das schon, dass da so ein bisschen Liebesbrief an die Stuntwelt drinsteckt, aber nicht in dem Maße, wie das eben dann mit richtig guter Action vor der Kamera, dass ein Raid oder so weiter kann, um wirklich zu sagen, ey, wir brauchen endlich mal eine eigene Oscar-Kategorie. Also kurzum, es ist deutlich mehr Behauptung, als er nachher abliefern kann. In der ersten Hälfte habe ich immer wieder gut gelacht.
Hast du damals Ein Colt für alle Fälle geschaut?
Nee, Mann. Nee.
Nee, ist zu jung gewesen. Ne? Das war damals, als ich klein war, meine absolute Lieblingsserie. Colt Sievers habe ich geliebt. Den Anfangssong habe ich geliebt. Und ehrlich gesagt, wir sind hier in Audioformat. Ich möchte unseren Cutter bitten, den Intro-Song mal ganz kurz anzuspielen, weil der ist ikonisch. Well, I'm not kind to kiss and tell, but I've been seen with her up. I've never been with anything less than a man so fine. I've been on fire with Sally Field, gone past with a girl named Bo, but somehow they just don't end up as mine. Ja, das ist Lee Majors, der Hauptdarsteller, der spielt der Colt Sievers. Und ich bin ganz ehrlich, bis zum Kinobesuch habe ich gar nicht diese Verknüpfung gemacht zu Ein Colt für alle Fälle. Ich hatte das immer unter Ein Colt für alle Fälle abgespeichert und im dieser Werberunde hatte ich auch nicht das Gefühl, dass sie das so vermarktet haben als Remake oder Reboot. David Leitch sagt ja auch, es ist lose angelegt an die Serie, aber als im Film dann der Name Colt Sievers fiel, dachte ich so, das ist so The Fall Guy, dem englischen Titel von Ein Colt für alle Fälle. Und war aber weiterhin irritiert, weil der Film gar nicht anschließt. Also das war unter meiner Review, in der ich auch über die Serie nicht gesprochen hatte, weil ich dann auch dachte, also es gibt keine Verknüpfung. Ich habe da gar nichts erkannt. Auch ehrlich gesagt, muss ich auch sagen, ich hatte dann hinterher gesehen, Lee Majors hat wohl, das wurde auch schon vorher bekannt gegeben, einen Cameo-Auftritt. Und ich habe den nicht gesehen. Der ist mir überhaupt nicht aufgefallen. Vielleicht ist es bei dir so gewesen, aber wenn du die Serie nicht gesehen hast, also deswegen.
Ich habe ihn erkannt und es ist aber auch eine sehr prominente Reaktion im Kinosaal.
Ja?
Kann mir eigentlich schwer vorstellen, dass das nicht wahrgenommen wurde. Du hast den Film bis ganz...
Ich war so abgefuckt.
Du hast den Film komplett gesehen, bis ganz zum Ende alles gesehen?
Wir sind in den Credits raus, aber da kann nichts mehr gekommen sein.
Ich bin nicht mehr ganz sicher, aber sehr weit hinten, sehr, sehr weit hinten.
Okay. Am Ende waren wir nur noch abgefuckt. Also da wollte ich dann auch wirklich nur noch weg. Ich habe nur noch auf die Uhr geguckt, weil nicht nur, dass es keine Verknüpfung gibt, das muss es ja auch nicht. Du kannst ja einfach eine Geschichte erzählen, aber... Was du gerade schon gemacht hast, während du die Geschichte erzählt hast, beschreibt sehr gut meine gesamte Reise mit The Fall Guy, weil ich bei den Trailern schon dachte, was ist das jetzt eigentlich?
Halten wir fest, ich habe was gesagt, was es sehr gut beschreibt, wie es dir geht, David. Mal festhalten.
Ja.
Bisschen Lob hier, eingravieren. Nein,
also, du bist der beste Filmkritiker Deutschlands, sonst würde ich diesen Podcast auch nicht mit dir machen.
So.
Weil in den Trailern dachte ich nämlich die ganze Zeit so, was wollen die mir denn jetzt eigentlich erzählen? Weil die immer gefühlt, ne, es gab diesen Anfang, da wird dann Ryan Goslings Figur eingeführt, dann gibt es dann eine Liebesgeschichte, dann gibt es irgendwie einen Unfall. Und dann plötzlich im letzten Drittel des Trailers kommt dann diese Nummer mit diesem Schauspieler, den er finden muss, den nur er finden kann, weil er Stuntman ist, was als Prämisse schon auch so arg quatschig ist, aber egal. Würde ich schlucken, wenn das Ganze spaßiger wäre, aber ist es nicht, weil der Film auch wie der Trailer gefühlt dreimal von vorne anfängt oder nie so einen richtigen Punkt findet. Denn auch hier ist es so, es ist eigentlich eine Tragödie für einen Stuntman, die aber so ein bisschen überspielt wird. Und dann wird ganz am Anfang direkt ein Konflikt zwischen ihm und Emily Blunt erzeugt, der völlig abstrus ist, weil er sich für mich überhaupt nicht ergeben hat. Also die Schärfe des Konfliktes ergibt sich nicht aus der Grundlage. da will ich jetzt nicht zu sehr spoilern, aber ich dachte so, worum geht's denn da jetzt eigentlich? Und das wird dann bestimmt für die erste Hälfte erstmal ausdiskutiert. Und mit ausdiskutiert meine ich wirklich, die beiden sitzen am Set und reden 10 Minuten. David Leitch findet auch nie ein Ende bei diesen Gags, die oftmals keine Pointe haben. Später gibt's dann ein Telefonat, auch das geht fast 10 Minuten und du denkst so, ey, die beiden haben keine Chemie. Also da gibt's keinen Funken zwischen den beiden, es funktioniert für mich gar nicht. Und sich dann so daran festzubeißen, macht dann für mich ehrlich gesagt nicht viel Sinn. So, dann gibt's immer mal wieder Action-Passagen. Bei denen hatte ich eher so das Gefühl, also stuntmäßig, ich weiß, dass es da einen gibt, der hat wohl einen Rekord aufgestellt. Aber ehrlich gesagt habe ich bei der Stuntarbeit jetzt nichts gesehen, was mich jetzt so komplett abgeholt hat.
Es gibt so einen, glaube ich, 8,5-fachen Autoüberschlag, dieser Cannonball. Ja. Der ist Weltrekord, ja.
Und das ist ja auch so ein Trademark aus der Serie gewesen. Ne? Colt Sievers ist besonders gerne mit seinem Auto durch die Gegend gesprungen. Das hat mich fasziniert als Kind. Und ich mochte, was David Leitch hier versucht hat zu machen. Nämlich diese Liebeserklärung ans Filmemachen. Hier sind nämlich auch ganz viele In-Gags und Meta-Jokes drin. Aber es geht auch um die Liebe zur Stuntarbeit. Und dadurch ist die Stuntarbeit auch so ein bisschen klassischer. Obwohl sie ein paar Dinge probieren. Aber dann hat mich tatsächlich irritiert, und das war ein Punkt, da gab es bei mir viel Diskussion unter meinem Video. Ich fand, das sah wahnsinnig digital aus. Gerade der Stunt auf der Brücke, der ist mir da besonders aufgefallen. Da haben mir dann Leute geschickt, so, nee, da gibt's Behind-the-Scenes-Material, da wird gezeigt, dass er das macht. Und das, ja, den macht er. Aber ich bin mir zu 100% sicher, dass das wieder einer dieser Filme ist, wo behauptet wird, es gäbe kein CGI. Es gibt gerade von so einem YouTuber, ich kann dir den Namen gerade nicht sagen, aber der hat so eine Reihe gestartet, da ist jetzt gerade heute der 4. Teil rausgekommen, die heißt No CGI is usually hidden CGI und erklärt dann, wie Top Gun, Oppenheimer, also all die Filme, die unter anderem mit kein CGI werben, alle CGI benutzen und so Sachen wie Barbie sogar im Behind-the-Scenes-Material das nutzt. Und ich bin mir 100%ig sicher, dass die Szene auf der Brücke, dass der Stunt zwar gefilmt wurde, aber wie das so üblich ist in Hollywood in letzter Zeit, dass sie trotzdem den Hintergrund digital ausgetauscht haben. Und das verstehe ich dann nicht.
Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, weil, glaube ich, verhältnismäßig viel tatsächlich gemacht wurde, sind die Sachen, die dann CGI sind, viel auffälliger als sonst, weil sie nicht in so einem Gewitter mit untergehen.
Ja.
Ne? Da gab es so ein paar Shots, wo ich auch dachte, hier stimmt doch schon wieder die Physik nicht. Vor allem, wenn du die ganze Zeit so echte Explosionen hast und dann waren es eher so welche, die so groß waren, dass sie nicht echt wirkten.
Ja.
Oder ich glaube auch noch ein Helikopter-Shot, wo ich dachte, ah, das sieht für mich nicht so richtig aus. Ich glaube, weil viel versucht wird zu machen, fällt es dir dann noch mehr auf, wenn was nicht stimmt.
Ja.
So ging es mir zumindest dann. Ja.
Ja, und dann kommt dieser dritte Part mit rein, nämlich diese ganze Geschichte um Tom Ryder, den Actionstar, gespielt von Aaron Taylor Johnson. Und da hat es mich irgendwie gefühlt komplett verlassen. Ich habe irgendwie keine Verbindung aufbauen können, weil ich Ryan Gosling diesmal auch ich fand das Comedy-Timing, das er bei The Nice Guys zum Beispiel hat. Oder eben meinetwegen auch Barbie, obwohl ich das ja nun auch nicht so toll fand. Aber hier fand ich ihn nicht gut. Ich fand ihn echt nicht gut. Und Emily Blunt auch irgendwie nicht. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass David Leitch nicht so der allerbeste Darstellerführer ist. Ich mochte ja Bullet Train sehr, aber es wirkt jetzt im Nachhinein eher wie so ein Glücksgriff. Denn den hier würde ich eher mit sowas wie Hobbs & Shaw vergleichen. Der war ja unglaublich dämlich und ich finde den hier leider auch, der war nicht witzig, der war nicht romantisch, nicht charmant. Und ich fand so als Liebeserklärung an die Stuntarbeit, fand ich, dass der sich dafür eigentlich wenig Raum genommen hat. Also es gibt ein paar Stunts, ja, und es wird auch häufiger mal gesagt, ey, Stuntman, an die Macht, ne, so ein bisschen übersetzt. Und da sind sicherlich auch ganz viele Jokes drin, die ich gar nicht so richtig mitbekommen habe, weil immer wieder Leute im Bild waren, die so prominent abgefilmt wurden, wo ich dachte, das ist doch jetzt 100% ein richtig guter Buddy von David Leitch, der schon 1000 geile Stunts in 100 Filmen gemacht hat. Aber das war mir dann trotzdem viel zu viel Gequatsche um nichts und eine total hanebüchene Geschichte. Ein Film, der sich nie wie einer anfühlt, der weiß, was er sein will. Und deswegen hat das bei mir gar nicht das ausgelöst, was es bei dir getan hat.
In der zweiten ist es für mich dann auch echt deutlich weniger, als ich gehofft habe. Hm. Ja, also ich habe gerade, wenn wir uns Ryan Gosling mal nehmen und wir gehen davon aus, das ist jetzt eine Action-Rom-Com, dann muss ich sagen, dass der romantische Part, den macht er in La La Land besser. Mhm. Den Rom-Com-Part macht er in Crazy Stupid Love besser. Den Action-Part macht er in Drive besser und die Action-Komödie macht er in The Nice Guys besser. Also ich kann aus seiner eigenen Bio Filme rausziehen, in denen er überall jeden Part, den er hier machen muss, besser schon vor die Kamera gebracht hat.
Ja. Es hat sich mir dann auch gar nicht erschlossen, warum dann The Fall Guy bzw. ein Colt für alle Fälle, denn außer dass der Name derselbe ist, gibt es keine Überschneidung. Und geht mal selber rein. Ich fand, wie gesagt, lustig, wie die Leute sich wieder abgefuckt haben darüber, über die Meinung. Aber da würde ich gerne sehen, so wie sich das jetzt einpendelt, wenn die Zuschauer den wirklich auch sehen können. Weil ich kann mir vorstellen, dass wenn so eine Gruppe aus mehreren Leuten da reingeht, dass es schon sich so in der Mitte spalten wird, die Meinung. Aber gut, passiert.
Ich bin mal gespannt, weil ich meine, das ist auch wieder so ein 125 Millionen Dollar Film, der, ich glaube, jetzt am Wochenende in 38 Ländern startet. Mhm. Und dementsprechend bin ich mal gespannt, wie der an der Kasse funktioniert. Da werden wir dann bald Zahlen haben. Ja. Bei uns könnt ihr den schon seit Dienstag sehen, also vorgestern, während wir heute aufnehmen. Universal will bestimmt gute Deutschlandzahlen und zieht sich noch den Mittwochfeiertag und den Dienstag komplett mit ins Startwochenende rein. Und damit schalten wir rein in die Werbung. Ach, weißt du, was ich letztens dachte? Ich lief durchs Haus, David, und hab gesungen. Weißt du, was ich gesungen habe?
David ist der beste Freund der Welt.
Das mache ich morgens, aber wenn langsam Mittagszeit ist und ich was kochen will aus guten Zutaten, die lange haltbar sind, dann gehe ich durchs Haus und singe Oh Coro Mio, Oh Coro Mio. Und denke immer an die Coro-Drogerie.
Ja. Singen die Katzen auch mit?
Manchmal, ja. Und es kommt drauf an, ob sie gerade schlafen. Wenn ihr sagt, ihr wollt haltbare Lebensmittel in großen Mengen haben, das können Nüsse sein, das können hauchdünne Apfelchips sein, das kann Reis sein, kann Pasta sein. Ich habe, auch wenn ich Salate mache, immer schön so Zuckermais aus der Dose, ob wieder Erbsen, Kichererbsen, wenn ich Hummus mache, leckere Tahini. David, es gibt so unglaublich viel bei Coro. Ich habe jetzt auch deren Teller bestellt. Die haben schöne Teller und ihre Edelstahlpfannen sind richtig gut. Ich habe damit schon zubereitet. Also immer wieder was Neues zu entdecken. Die haben Teller und auch Schüsseln. Auf jeden Fall, schaut euch bei der Coro-Drogerie gerne mal um. Da werdet ihr, finde ich, richtig gute Zutaten zu einem fairen Preis, wo ihr auch immer sehen könnt, wie sich der Preis entwickelt hat über die letzten Jahre. Und wenn ihr sagt, oh, das, was der Robert da sagt, der kocht ja gerne, der wird ja keinen Scheiß erzählen, das probiere ich auch mal aus, dann könnt ihr bei der Bestellung auch noch Schwafel 5 im Bezahlvorgang verwenden. Schwafel als Wort, 5 als Ziffer und spart nochmal 5% auf den eh schon sehr fairen Preis. Danke an die Coro-Drogerie. Und damit schalten wir raus aus der Werbung, zurück in den Podcast. Haben wir noch zwei Serien, richtig? Mhm.
Du hast Shogun zu Ende geguckt. Ich habe es leider nicht geschafft, muss ich sagen.
Wo hast du aufgehört?
Bei der vierten Folge, glaube ich. Aber es war so eigentlich so ein Punkt, wo ich dachte, oh, ich will unbedingt mehr sehen, aber ich mache das jetzt so, weil ich merkte sehr schnell, dass ich da nicht eine Woche drauf warten kann. Also dachte ich, ich warte jetzt einfach länger, damit ich an einem Rutsch gucken kann. Aber das war mir jetzt in den letzten Tagen ein bisschen too much. Da warst du fleißiger als ich. Ist es denn genauso gut geblieben?
Nein, leider nicht. Die Leute stimmen da auch zu. Also es ist wirklich gut geblieben, aber es ist nicht so gut geblieben. Also das Worldbuilding und alles, was bis dahin fasziniert, das hast du die ganze Zeit. Osaka sieht weiterhin fantastisch aus, Edo als Region sieht super aus. Aber was vor allem nach 3 Episoden so ein bisschen im Raum steht, war ja diese Frage, ob Toranaga, also ein Herrscher, der ausgeschlossen wird aus der Regentschaft und gegen andere Lords versuchen, ihn quasi zu stürzen und letztendlich auch in die Falle zu locken, dass er sich das Leben nehmen muss. Und die Frage, das macht Vakuum, weil kein Shogun mehr existiert, das auszunutzen. Und das wirkte alles so wie, okay, es wird politisch, es wird um die Kultur in Japan gehen, es wird um diesen ersten Engländer gehen, den es tatsächlich gab, 1600, der Kontakt zu Japanern hatte, aber vor allem wirkt es so, als gibt es eine ganz große militärische Ebene und es wird zu großen Schlachten kommen. Und was tatsächlich passiert ist in diesen 10 Episoden, es ist extrem viel Gerede der Figuren, was denen auf jeden Fall Ecken und Kanten gibt. Es sind Intrigen, es sind immer wieder brutale Selbsthinrichtungen. Da wird einem auch ganz klar, dass ein Menschenleben, also dass nicht bloß das Leben etwas wert ist, sondern in dieser Kultur auch die Art und Weise, wie man sich das Leben nimmt und wofür man es gibt, eine ganz große Ehrerbietung sein kann. Auch das Ritual, dass man jemanden auswählt, nachdem man sich selbst das Messer in die Gedärme gerammt hat und diese zerschnitten hat, wer einen dann köpft, wen man dafür auswählt. Da gibt es so, also echt wieder einiges, was man lernt, aber es bleibt bei diesem extrem oft sehr politischem und ein bisschen Freundschaftsbande und der Rolle der Frau und Intrigen spinnenden Ebene. Es kommt nie wirklich zu einer Schlacht. Und das fand ich so ein bisschen sehr enttäuschend, wo ich so dachte, ey, das wird irgendwie so ein bisschen versprochen, dass wir mal die ganz, ganz großen Bilder auch präsentiert bekommen. Und das nimmt dann sehr viel Tempo raus und da wird die Serie, finde ich, mittendrin dann doch sehr behäbig. Sie geht dann zwar raus an einem Punkt, wo ich denke, es ist schon alles mitreißend und ich trauere auch um Figuren, wenn es die nicht mehr gibt, weil sie da durchaus auch Figuren rausnimmt, von denen man dachte, naja, die wird uns bis zum Ende begleiten, ist aber nicht so. Und ja, also da, wo ich mit 10 Punkten rausgegangen bin, bin ich so bei 8 Punkten am Ende angekommen. Das ist wirklich gut, aber kann diese Qualität und diese Versprechen, finde ich, nicht einlösen. Auch dieser gesamte Hintergrund, was sonst noch ein großes Versprechen war, dachte ich, Christianisierung, die Portugiesen, das Ausnutzen Japans und dass man denen auf die Schliche kommt oder gegen diese kämpfen wird, ist auch kein Thema. Es wird dann wirklich sehr klein und geht nur um Toranaga, um diesen Machtanspruch und zwischen Edo und Osaka und eben so 4, 5 Hauptfiguren, die wir schon kennen. Und dabei bleibt es. Macht dann nichts Neues auf und diese beiden großen Themen, die so im Hintergrund schwelen, die kommen nicht zum Tragen. Und das hat mich schon ein bisschen enttäuscht, als ich am Ende durch war nach 10 Folgen.
Apropos alte Sache, will ich noch kurz sagen, danke für die Zusammenfassung erstmal, ich werde das noch zu Ende gucken, aber mir fiel gerade auf, dass noch eine andere Serie jetzt gestartet ist, über die ich letztes Jahr kurz gesprochen habe, nämlich Twisted Metal. Das ist auch eine Videospielverfilmung.
Warte kurz, sag's nicht, ich hab's gestern, glaube ich, warte mal, der bekannte Darsteller, ich dachte schon, so muss ich gucken.
Anthony Mackie.
Warte mal, wer ist denn... Anthony Mackie, ist auch Apple oder Amazon?
Amazon habe ich gesehen, gibt es die.
Amazon, okay.
Ist, glaube ich, bei Prime sogar inkludiert. Twisted Metal ist auf der PlayStation eine Spielreihe gewesen, wo du mit Autos durch die Gegend gefahren bist und die wurden so von speziellen Charakteren, wie zum Beispiel, der Clown heißt nicht Sweet Tooth, sein Auto heißt nur so, aber es gibt so einen verrückten Clown, der in so einem Eiswagen durch die Gegend fährt und Leute ermordet und spielt in der Postapokalypse, aber hat, was Fallout nicht eingelöst hat, nämlich diese sehr satirische, diesen zynischen Ton. Das hatte mir tatsächlich gut gefallen. Das startete letztes Jahr auf Paramount Plus US und ist jetzt skurrilerweise irgendwie zu Amazon gekommen. Würde ich euch empfehlen. Zumindest am Anfang mal reingucken. Ich glaube, so die ersten beiden Folgen werden euch catchen und dann müsst ihr mal gucken, ob der Rest auch noch genügend mit euch macht. Weil am Ende verliert die leider auch so ein bisschen Wind. Das ist bei vielen Serien ja so. Ich denke mir so häufig, es hätte ein Film sein können. It could have been an email und in dem Fall ist es so häufig so, wo ich denke, could have been a movie und dann wäre es einfach besser gewesen, weil du manche Geschichten auch einfach kürzer oder verknappter erzählst und dann werden sie einfach knackiger.
Ich glaube, Shogun wäre auch mit 7 oder 8 Folgen besser aufgehoben gewesen als mit 10 tatsächlich. So ging es mir immer wieder. Jetzt bin ich aber noch auf eine Serie gespannt, wo ich dir gesagt habe, mehr oder weniger, schau mal rein, weil ich angetan war.
Ja.
So.
Was denkst
Rentier-Baby.
Baby Rentier.
Ich dachte am Anfang, als Baby, na, Rentier-Baby oder Baby
heißt
Rentier.
Heißt der Rentier-Baby auf Deutsch?
Ja, da haben sie es umgedreht, ja. Und ich dachte erst so, okay, das ist bestimmt so eine Kinderserie oder so. Und dann merkte ich so, also irgendwie ab 18 freigegeben, schaute ich rein. Also, ich wünsche mir natürlich, dass du sie mochtest. Irgendwie glaube ich, hast du sie ganz gesehen?
Ja.
Na, okay, das verrät ja schon, ob du, wenn du sie ganz gesehen hast, dann fandst du sie nicht schlecht.
Ich fand sie sehr gut sogar. Also richtig gut.
Ah, sehr gut. Du hast mir ja gar kein Feedback gegeben. Das haben wir sonst auch nicht, dass ich dir sage, ey, und dann...
Ich dachte wirklich mal, ich rede mit dir im Podcast drüber erst.
Ich hatte dir so ein bisschen das Pacing mitgegeben, weil ich hatte so ein bisschen Sorge. Ich war schon, als ich es dir empfohlen habe, so Folge 4 und ich dachte so, oh, wenn er die ersten beiden Folgen guckt, glaube ich, dann fuckt ihn das ab, weil da zu viele unlogische Entscheidungen getroffen werden und zu viele Red Flags missachtet werden. Und deswegen hatte ich dir gleich so mitgegeben, ey, die macht ab Folge 3 nochmal einen ganz anderen Rückbau auf.
Ja, also Baby Reindeer erzählt von einem Mann, der in einem Pub arbeitet, ist so ein bisschen, er will Comedian werden, ist aber eigentlich gefühlt so gescheiterter Comedian und eines Tages kommt eine fülligere Frau rein, die wirkt traurig und dann bestellt sie, eigentlich bestellt sie gar nichts, aber er gibt ihr ein Getränk und lässt sie dafür nicht bezahlen, weil er einfach nett sein möchte. Und
ein Tee.
Ein Tee.
Der schlimmste Tee seines Lebens.
Der schlimmste Tee seines Lebens, denn diese Frau fühlt sich davon offenbar ja angespornt oder hat das Gefühl, will der was von mir? Sind da Gefühle? Und daraus entsteht dann eine ganz, ganz fiese Stalking-Nummer, die, und das ist der Kniff bei dieser Serie, es gab. Und der Hauptdarsteller, der hier als Autor und glaube ich auch einmal als Regisseur fungiert, dem ist das tatsächlich passiert. Und das macht es schon sehr spannend, weil ich finde, er ist jetzt nicht der allerbeste Schauspieler, aber du merkst sehr häufig in einigen Folgen, vor allen Dingen in den letzten beiden, wie sehr ihn das alles berührt noch, und wie sehr tief das Trauma sitzt. Und da actet er dann auch richtig stark. Ist vor allen Dingen aber eine Serie, die mich dadurch begeistert hat, weil sie ab einem bestimmten Punkt, und das ist, glaube ich, so Folge 4 oder 5, einen übelsten Turn macht und dann auf eine Art und Weise erzählt über dieses Thema, das ich so noch nie gesehen habe. Weil üblicherweise gibt es immer dieses Thema Stalking aus der Opferperspektive und dann aber wirklich ganz schwarz-weiß. Der eine ist das Opfer, der andere ist der Täter. Und in dem Fall ist es nicht so, weil beides sich stark miteinander vermischt. Und dieses Drehbuch, was, wie heißt er, Richard Gett, glaube ich, ne, was der geschrieben hat, ja, ist sehr, sehr reflektiert. Du merkst, dass er sich viel damit auseinandergesetzt hat und auch mit seiner eigenen Schuldigkeit. Und diese Schuldigkeit aber basiert dann auch nochmal auf einem anderen Trauma, was nochmal eine zusätzliche Ebene aufmacht. Und da wird's wild. Und das wird dann am Ende sehr emotional, auch weil eben die Seiten hier nicht schwarz und weiß einfach nur verteilt sind. Und trotzdem behält die Serie einen relativ leichten Ton. Bei der Schwere der Thematik möchte man eigentlich nicht glauben, dass die sowohl auf der inszenatorischen Ebene immer verspielt bleiben. Das beginnt schon am Anfang. Im englischen Original gibt es immer Texte, die wohl originale Texte von der echten Stalkerin gewesen sind, die dann eingeblendet werden. Und immer ist verbaut das Wort Baby Reindeer, weil so spricht sie ihn immer an. Und daraus bildet sich dann der Titel der Folge. Also es hat, ne, man merkt so, es ist auf jeden Fall ein paar kleine Ideen drin, auch so ein paar Music Cues, die drin verbaut sind, passen wirklich punktgenau. Und darüber hinaus ist er dann auch durchaus witzig manchmal oder hat skurrile Momente. Und das fand ich alles mutig und wild und tief traurig. Tolle Serie.
Wahnsinnig kurzweilig. 7 Episoden, die oft so ein bisschen mehr als 30 Minuten haben. Der Richard Gett, der hat das vorher schon in 2 unabhängigen Theaterstücken verarbeitet. Mhm. Nämlich einmal das Stalking und dann das Trauma, das quasi überhaupt erst den Zugang legt, um so viel Anerkennung auch geben zu können und es zu mögen, so gemocht zu werden, dass es eben Grenzen überschreitet. Was hat Kali gesagt?
Kali fand es nicht so ganz so gut wie ich, fand es aber interessant. Die konnte zu ihm nicht richtig den Zugang finden, weil der Punkt, an dem klar wird, warum er Dinge tut, die er tut, ne, war für mich total verständlich. Da wusste ich dann, okay, alles klar, damit werden alle seine Handlungen irgendwie erklärt. Das ist bei Kali nicht passiert. Und deswegen konnte sie ein bisschen schlechter den Zugang zu ihm finden, weil sie schon häufig dachte, warum machst du denn jetzt den Scheiß? Warum geht er nicht direkt zur Polizei zum Beispiel? Und viele Entscheidungen, die er trifft, sind ohne dieses Wissen, was man hat, unendlich dämlich. Aber da kommt dann eben noch eine Perspektive hinzu. Und ich glaube, da muss man sich drauf einlassen, auf diese Perspektive offenbar.
Auf jeden Fall eine absolut beeindruckende Serie, wo ich mich auch nicht erinnern kann, dass auf einmal so eine ganz andere Perspektive hineingepackt wird. Und vor allem, was du mit diesem leichten Inszenieren meinst. Ich denke, wenn es zu so Übergriffen kommt und zu Vertrauensmissbräuchen und auch Misshandlungen, das ist ja eben das Skurrile. Die finden nicht in einem absehbaren, fürchterlichen Kontext statt. Wenn Machtgefälle zum Beispiel benutzt wird, dann ist oft auch Hoffnung und Naivität, wie es benannt wird, das, was lockt. Und das wird eben inszenatorisch mit dieser Leichtigkeit, in der das Schlimme passiert, eben zu diesem absolut so schwer zu ertragenden im Gesamtbild, wo ich sagen muss, absolut Chapeau, um das mal mit so ein paar Zahlen zu unterlegen. Die wahre Stalkerin, die hier Martha heißt, hat dem Betroffenen zunächst 46 Facebook-Nachrichten geschrieben, als sie dann klar wurde, hey, ich habe die Mailadresse und nicht mehr Facebook. Es folgten auch 106 Briefe und 350 Stunden Sprachnachrichten. Mhm. In einem Zeitraum von 1,5 Jahren 744 Tweets und Achtung, 41.071 E-Mails. Wenn du 1,5 Jahre, ich hatte es mal runtergerechnet aus Spaß, dich hinsetzt und 10 Stunden am Tag beschließt, E-Mails zu schreiben, dann hast du alle 8 Minuten eine Mail von deiner Stalkerin bekommen in dem Zusammenhang.
Wow.
10 Stunden am Tag.
Ja.
Horror.
Die Serie Horror. Macht das gar nicht so klar, aber es spitzt sich auf jeden Fall schon immer mehr zu. Also du merkst, auch mit jeder Folge wird es krasser, was passiert. Wobei man sagen muss, wer hier dann erwartet nach den ersten Folgen, dass in jeder Folge eine noch krassere Handlung der Täterin gibt. Das wäre wahrscheinlich in diesen normalen Aufteilungen zwischen Opfer, Täter, wie ich schon genannt habe, so üblich gewesen, dass sich das dann zuspitze und am Ende kracht es dann richtig. Ein bisschen hat Beef das ja so gemacht, obwohl es da nicht um Stalking ging, ja, aber da ging es auch um einen Konflikt, der dann sich zuspitzt. Und das passiert hier nicht, weil dieser Konflikt verlagert sich nach innen bei den Charakteren. Und das fand ich sehr schön. Und vor allen Dingen die letzten beiden Folgen fand ich, da gab es einige Momente, bei den Eltern zum Beispiel, mehr möchte ich jetzt nicht verraten, aber später auch in der letzten Folge gab es einige Sachen, gerade so die Charaktermomente, ganz krass und echt toll. Und das Schlussbild ist nochmal ein ganz besonderes, wie ich finde. Da merkst du, dass er noch ein Theaterstück schon geschrieben hat, weil das wirkt dann wirklich so wie, und jetzt fällt der Vorhang. Ganz krass.
Um noch ein kleines Beispiel zu nennen, was ich zum Beispiel sehr beeindruckend fand, um Charakter mal anders zu zeigen. Sie schreibt immer E-Mails und man sieht diesen Text, wie er getippt wird. Und der ist immer mit Schreibfehlern versehen, weil sie das sehr hastig schreibt, um einfach ihren Frust oder ihre Freude, was auch immer sie sagen möchte. Und jede Nachricht endet mit "Sent from my iPhone". Und sie ist jemand, der behauptet eigentlich irgendwie irgendwo Geld zu haben und eine Karriere zu haben. Und du weißt, das hat sie alles gar nicht. Und sie schreibt quasi diese Endung. Wenn du von dem iPhone aus eine E-Mail oder so schreibst, hast du immer "gesendet von meinem iPhone" unten drunter als automatische Signatur. Und sie tippt das immer händisch dazu und verschreibt sich auch in diesem "sent from my iPhone". Wenn du mal drauf geachtet hast, dann meinte ich dann so "stopp" und hab so, und dann meinte ich zu Gina so: "Hast du das gesehen?" Sie so: "Was?" Ich meinte, da steht "send" mit 2D.
Ja, ja.
Das bedeutet, sie schreibt das immer selber, weil es ihr wichtig ist, dass ihr Gegenüber denkt, sie könne sich ein iPhone leisten. Das wird nie thematisiert. Und ich dachte so, was für eine brillante Idee, das nochmal zu unterfüttern, dass sie das immer macht und immer macht. Das wird nicht thematisiert, aber dass man sich da immer wieder verschreibt. Also ganz, ganz krasse Serie, glaube ich. Also ich finde auf so vielen Ebenen auch was, wo man das A super schnell gucken kann, die ist nämlich nicht zu lang und nicht zu kurz, um mal ein Gegenbeispiel zu nennen, finde ich. Und gebt euch das. Also klingt alles andere als das, was einen da erwartet, finde ich, wenn man Baby Reindeer oder Rentier Baby hört. Freut mich sehr, dass sie dir gefallen hat. Also
danke für den Tipp. Wirklich sehr. Hätte ich mir nicht angeguckt, wenn
du es
nicht gesagt hast.
Ich glaube, hast du gesagt, du brauchst jetzt Erholung?
Ich brauche jetzt, Robert, ich kann nicht mehr. Mein Arm fällt gleich ab. Der andere.
Okay, dann sollten wir heute vielleicht mal dir ein bisschen mehr Erholungszeit lassen, oder?
Naja, ich will nachher noch auf eine Lasagne zu Garfield drüber. Der wird uns nämlich jetzt
kommst
gezeigt.
Du noch dazu oder lässt du aus?
Ich glaube, ich gucke mir den an, weil es ist halt Flaute im Kino. Ne? Jetzt sieht es wieder echt nicht gut aus. Ich glaube sogar dieser...
Ja gut, Garfield wird es jetzt auch nicht rumreißen.
Nee, aber ich brauche ja schon dann auch irgendwelche Filme, die ich bespreche. Und ich glaube, dieser The Ministry of Gentlemanly Warfare, dieser Guy Ritchie-Film, der jetzt auch schon wieder gefloppt ist, ist jetzt der dritte Film in Folge, der katastrophal gefloppt ist. The Covenant, der lief nicht gut in den USA, der lief ja da im Kino, nicht nur auf Amazon. Dann, wie hieß denn der mit Jason Statham, wo er so Agenten...
Cash Truck?
Nee, der danach, den wir damals in so einer Special Preview gesehen hatten. Der hatte so einen französischen...
Ach so, Namen. Wo wir dann das Social Movie Night abgelehnt hatten.
Genau.
Jetzt kann man es ja sagen, 2 Jahre später. Genau. Und der dann ein Jahr verschoben worden ist.
Den fanden wir so mies, dass wir den nicht gucken nicht wollten. Ich schaue mal parallel nach. Ministry of Gentlemanly Warfare ist jetzt mit Operation Fortune, hieß der. So.
Operation Fortune. Wo man auch sagen muss, da spielt ja Josh Hartnett mit und den sehe ich immer richtig gerne. Und der Trap-Trailer, also da können wir gespannt sein, wie dieser Josh Hartnett-Film dann wird, den mal wieder in der Hauptrolle zu sehen. Hast du damals Lucky Number 11 gemocht mit ihm?
Ja, sehr. Ja. Ist auch ein bisschen schade gewesen, dass er irgendwie von der Bildfläche verschwunden ist. Ja, das hier ist so eine Spezialeinheit. Voll. Alan Ritchson, Henry Cavill ist dabei und Til Schweiger unter anderem. Und die gab es wohl wirklich, diese Spezialeinheit. Und der ist in den USA wieder voll gegen die Wand gefahren. Und ich war der Meinung, der hat hier einen deutschen Kinostart gehabt und jetzt hat er nicht mehr. Und ich glaube, der kommt jetzt einfach nur auf Amazon, wenn ich mich recht entsinne. Und ja, da gehen langsam die Filme aus. Deswegen, dann schaue ich lieber nochmal Garfield. Und nächste Woche ist ja dann endlich Kingdom of the Planet of the Apes. Aber davon hört ihr dann hier, wenn ihr wieder einschaltet bei 2 wie Pech und Schwafel.
So, das ist der Plan. Und bis dahin bedanken wir uns fürs Reinhören. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Habt einen schönen Feiertag. Den habt ihr schon gehabt. Und nächste Woche kommt erst noch Himmelfahrt. Wenn ihr dazu Himmelfahrt, schon mal Himmelfahrtswünsche im Voraus. Genießt es bis dahin. Macht's gut. Tschüss.